muss ich tun, um euch zu ermutigen, beim Singen zu stehen? Ohne doof rüberzukommen. Wir hören ein weiteres Stück aus dem Buch Genesis, aus dem Uta Kabun angefangen hat, uns zu lesen. Immer noch von derselben Geschichte, diesmal aus dem 9. Kapitel. Das ist auf der Seite 11 in der Lutherbibel. Ich lese es aber auch aus der Übersetzung Neues Leben. Genesis 9, die Sätze 8 folgende. Dann sprach Gott zu Noach und seinen Söhnen: Ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach: Ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und aller Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Bogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah: Ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Von Gott geliebte Gemeinde, unsere Welt steht, und das wissen gar nicht so viele, im Zeichen dieses Regenbogens. Aber was bedeutet das denn? Was nutzt uns denn der Regenbogen und was können wir durch dieses Zeichen Gottes lernen? Ich möchte als erstes mit euch und Ihnen darüber nachdenken, wem Gott dieses Zeichen in den Wolken eigentlich gibt. Er hat zunächst 8 Menschen vor sich. Sie sind Überlebende einer gigantischen ökologischen Katastrophe. Das, was die in den letzten Monaten hinter sich gebracht haben, ist so tief erschreckend, wie es mal sein kann in unserem Leben, das uns böse schütteln kann und richtig, richtig in Angst und Schrecken versetzen. Es gibt in Kinderbibeln, und da ist dieses Bild am meisten, so niedliche Bilder von einem Boot mit einem Häuschen drauf, das so gemütlich über ein großes Wasser schippert. Das hat nur nichts mit dem zu tun, was diese 8 Menschen gerade hinter sich gebracht haben. Wenn man davon liest, dass es ohne Ende stürmt und regnet, dass sich die Brunnen der Tiefe auftun, und man nur ein kleines wenig in unsere realistische Welt hineindenkt, dann hat man Bilder von Tsunamis vor Augen, von Wellen, die tief ins Landesinnere hineinrasen, bis sie es tatsächlich überschwemmt haben. Es gehört ein Vertrauen auf das Wort der Heiligen Schrift dazu, um zu verstehen, dass das, was die Sintflut bedeutet, nichts mehr mit unserer Welt zu tun hat. Denn bei der Sintflut hat sich ein gewaltiger Wassermantel aus dem Himmelszelt herniedergemacht, den Gott bei der Schöpfung, meist überlesen von uns, in die Wolken gesetzt hatte. Nein, Wolken waren da gar nicht. Der Noah kannte gar keine Wolken zuvor und darum konnte er auch zuvor gar keinen Regenbogen sehen. Aber das will ich nicht weiter ausführen, wen das interessiert, der spreche mich doch darauf an. Ein ganz enger Zusammenhang zwischen der ökologischen Katastrophe und der Bosheit der Menschen wird in der Sintflutgeschichte, in der Geschichte des Noach aufgezeigt. Und wir heute staunen darüber gar nicht mehr. Uns ist es sowas von bewusst, dass das Handeln des Menschen und ökologische Katastrophen dicht verwoben sind. Da muss uns gar kein frommer Mensch kommen, um das aufzuzeigen. Was ist es, was Gott an den Menschen so wehgetan hat? Bosheit macht er bei den Menschen aus. Ganz offensichtlich ist die grundsätzliche Einheit von Wert und Würde des Menschen abhanden gekommen. Ganz offensichtlich fehlte die Gottesfurcht und die Ehrfurcht vor dem Leben. Kommt Ihnen, kommt euch das bekannt vor? Ja, natürlich. Das ist da. Und es greift immer wieder brutal um sich. Zurück zu Noach und den sieben anderen. Sieben, seine Frau, drei Söhne und deren Frauen. Ihre Welt ist zerstört. Als sie aus der Arche, da steht gar nicht Schiff, sondern Arche, sie ist genau beschrieben, ein großer Kasten. Und ein Holländer hat das mal in kleinerem Maßstab nachgebaut und festgestellt, wie schwimmfähig das ist, unglaublich tragfähig. Als diese Arche endlich auf dem Trocknen war, landeten diese Menschen in einem völlig anderen Planeten. Und so ist das, wenn wir durch Katastrophen gehen, dann ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und es bleiben traumatisierte Menschen zurück. Ja, Noach und seine Familie sind traumatisierte Menschen. Obwohl sie in dieser Arche saßen, haben sie den Schrecken und die Furcht erlebt und das Gefühl kennengelernt über viele, viele Wochen, dass sie nichts, aber auch gar nichts zu ihrem Schutz und ihrer Rettung beitragen können. Sie können nur einfach in diesem Kasten sitzen und hoffen und beten, es möge vorübergehen. Gott führt ein Selbstgespräch vor den Ohren dieser Menschen und er sagt ihnen, dass er zu ihnen steht. Der sagt ihnen, dass er zu ihnen stehen wird, obwohl sie böse sind von Kindheit an. Hören wir nicht gerne, müssen wir aber ganz still für uns und niemand anderen gegenüber doch leider zugeben. Wir wären gerne anders. Gott sagt, es soll nicht noch einmal zu einer weltweiten Vernichtung kommen. Was nutzt dieses Versprechen Gottes? Was nutzt es, daran zu glauben? Nun, das lässt sich psychologisch sehr einfach erklären. Wenn es dieses Versprechen Gottes nicht gäbe, bleiben nur zwei Auswege. Sie können mir gerne sagen, wenn Ihnen noch ein dritter einfällt. Entweder man flieht vor der Realität, man sucht eine Ersatzwelt, und das ist die Welt, in der wir leben, von Menschen, die in ihre Süchte fliehen. Oder aber man lebt einen knallharten Egoismus. Nach dem Motto, ich will so viel wie möglich von dem Guten abhaben, was geht, und nach mir die Sinnflut. Ja, das ist nicht nur ein Spruch, das ist genau das, worum es geht. Das sind die beiden Wege, wie Menschen sich der Bosheit in dieser Welt stellen können. Fliehen oder sehen, dass man so viel von der eigenen Bosheit einsetzt, um wenigstens für sich gesorgt zu haben. Gott setzt dagegen das Versprechen einer großen Hoffnung. Und wenn Gott ein Versprechen setzt, dann ist es durch nichts und niemanden mehr aus der Welt zu bringen. Was nutzt uns das, habe ich gefragt. Es nutzt, dass wir eine große Hoffnung haben, aber das geht nur, wenn wir das tun, was uns in dieser Geschichte beschrieben wird. Was tut denn Noah bei diesem Versprechen? Wird er hineingebunden? Sagt Gott also, pass auf, ich mach das so nicht mehr, aber du musst. Nein. Gott macht ein Versprechen, er nennt es einen Bund, einen Vertrag, und der Vertragspartner hat überhaupt keine Gegenleistung zu bringen, oder doch? Dreimal spricht Gott den Noach an. Dreimal sagt er ihm, dass er ihm Hoffnung gibt. Und der Noach hört. Er hört auf diese Stimme Gottes. Das ist das, was es ausmacht, wo der Nutzen entsteht, wenn wir hören, was Gott sagt. Wenn wir uns hineinbegeben in seine Beurteilung dieser Welt, wenn wir nachdenken, stimmt das? Und wenn wir ehrlich hören und merken, er hat recht. Und da ist eine wunderbare Hoffnung, die er in den Raum stellt, in diese Welt hineinstellt. Ich schließe, haben Sie es gehört, einen Bund mit euch und mit allen, die nach euch kommen, und mit allen Lebewesen. Erst wird gesagt, mit allen Tieren, die mit euch waren, das reicht noch nicht. Warum? Warum wird dann nochmal gesagt, und mit allen Lebewesen? Welche Tiere waren denn überhaupt nicht in der Arche? Die Fische, natürlich. Gott denkt an die Kleinigkeiten. Und Gottes Wort wirkt, was es sagt. Und trotzdem setzt er noch ein Zeichen hinzu. Jemand hat mal gesagt, der Regenbogen ist wie der letzte zarte Pinselstrich zum Abschluss der Schöpfung. Das möchte ich nicht kommentieren, das möchte ich einfach euch und Ihnen mitgeben. Der letzte zarte Pinselstrich zum Abschluss der Schöpfung. Dieser Bogen, dessen physikalische Eigenschaft ich versucht habe am Anfang kurz zu beschreiben. Der Bogen macht die Menschenfreundlichkeit Gottes anschaulich. Schau mal, ein Regenbogen. So sagt man, wenn man ihn sieht und jemand ist bei einem. Gott hat ihn gesetzt, um sich selber zu erinnern. Das sagt er ausdrücklich. Er denkt an dich. Als ob Gott dieses Zeichen bräuchte. Er scheint es unbedingt zu wollen. Er scheint es deswegen zu wollen, weil wenn uns klar ist, der Regenbogen erinnert Gott an dich und mich, dann ist es klar, dass wir uns auch an Gott erinnern können. Dieser Bogen und dieser Vertrag, der mit diesem Bogen einhergeht, der hat Gott viel gekostet, sehr viel. Eigentlich, wenn ich die Geschichte des Noah mir anhöre, denke ich, wenn ich an Gottes Stelle wäre, hätte ich gesagt, so, mein lieber Noah, dich habe ich auserwählt, weil du ein Guter warst, der einzige Gute. Und jetzt sieh zu, dass du und deine Nachkommen endlich so werden, wie ich mir das gedacht habe. Lass nicht zu, dass nochmal etwas anderes auf dieser Erde geschieht. Das wäre so ein Vertrag, wie wir Menschen den machen, der herausfordert, dass der andere seinen Teil zu erbringen hat und wenn er es nicht bringt, dann kommt eben die nächste Flut oder das Feuer oder was immer. Aber nein, so ist Gott nicht. Gott ist in einer so tiefen Weise menschenfreundlich, dass es atemberaubend ist. Dieser Bogen kostet ihn ganz viel, habe ich gesagt. Er wird ihn seinen Sohn kosten. Denn das Böse kann Gott nicht ertragen. Aber er will dich und mich bei sich haben und darum überwindet er das Böse in der Liebe des Todes Jesu Christi für dich und mich. Er stirbt den Tod, den wir sterben müssten. Und so ist der Regenbogen schon ein Zeichen dafür, dass Gott sich ganz und gar an uns erinnert und für uns einsetzt. Der Regenbogen eröffnet eine Reihe von Zeichen Gottes und es ist richtig und wichtig, auf diese Zeichen Gottes zu achten. Denn wenn wir nicht darauf achten, werden sie keine Bedeutung für unser Leben haben. Und das ist fatal, denn unser Leben ist nur garantiert durch Gott. Es gibt eine Reihe von Zeichen, die dem folgen, dem Regenbogen. Ein brennender Busch, eine Wolken- und Feuersäule, steinerne Tafeln, und Jesus, der sagt, dies ist mein Leib und dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Wenn ihr nachher hinhört, werdet ihr hören, dass die Einladung zum Abendmahl nicht heißt, glaubt, wie freundlich der Herr ist, sondern seht und schmeckt, wie freundlich er ist. Ich glaube, dass Gott den Bogen raus hat, wie er uns Vertrauen beibiegen kann. Aber wir müssen Hörende sein. Und das wünsche ich zuallererst mir, dass ich höre auf das, was Gott sagt zum Gestalten meines Lebens. Aber dann wünsche ich es auch dir, dass du es hörst, was er dir sagt, dass du wahrnimmst, dass er zu dir spricht, angefangen beim Regenbogen, aber durch so viel mehr. Durch Worte von Freunden, die sich um dich sorgen. Durch Worte der Heiligen Schrift, die das Leben aufblättern in einer ganz anderen Form, als das menschliche Deutung kann. Und durch das Zeichen des Heiligen Mahles. Und es spricht zu uns. Gott spricht zu uns als Gemeinschaft. Er fordert uns heraus, diese Menschenfreundlichkeit und Liebe, die ihn auszeichnet, in diese Welt hineinzutragen. Und darum ist es überhaupt nicht verkehrt, wenn Menschen sich mit aller Kraft und mit aller Weisheit einsetzen für die Schöpfung. Wenn Menschen zum Nachdenken bringen, zum Umkehr bringen, wenn Menschen Veränderungen herbeisehnen und herbeiführen, die zum Schutz des Lebens und dieser Welt dienen. Wenn Menschen aufwachen und es nicht mehr hinnehmen, das was soll's denn, Hauptsache ich habe ein gutes Leben. In der Organisation Greenpeace sind ganz sicherlich sehr unterschiedliche Menschen vertreten. Sie haben ein Boot, das einen besonderen Namen trägt, den Rainbow Warrior. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind, diesen Namen zu wählen. Es hat mit Sicherheit jemand viel darüber nachgedacht. Der Regenbogenkrieger ist derjenige, der nicht niederkämpft und niedermacht, sondern schützend eintritt, so wie Gott das tut. Amen.